Und Trauer ist natürlich keine, also ist auch nicht meine allerliebste Lieblingsemotion. Aber was dann eigentlich Trauer heißt oder traurig sein im eigenen Leben und wie das stattfindet und wie man damit umgeht, das ist schon auch etwas in meinen Augen von einer Praxis. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn man jemanden wirklich lieben möchte in der Welt, wie ich jetzt meinen eigenen Vater geliebt habe oder so, dann geht das nicht, ohne dass es auch einen Schmerz gibt. Dass es in der Endlichkeit unserer Existenz einfach vorgegeben.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Über das Ende, Ihrem Chrismon-Podcast zum Thema Tod und Sinn des Lebens. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche heute mit Luisa Neubauer.
Hi.
Hallo. Ich stelle dich gleich auch ausführlich noch vor, aber dieser Podcast hat immer die gleiche erste Frage. Mhm. Und die lautet, wann hast du denn das letzte Mal an deinen eigenen Tod gedacht?
Vorgestern.
Was war das für ein Anlass?
Ich habe mich mit meinem Körper beschäftigt, also und mit meiner Gesundheit und darüber nachgedacht, was ich machen würde. Ich habe irgendwelche Blutergebnisse bekommen und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich machen würde, wenn das jetzt sehr, sehr schlechte Blutergebnisse wären. Ja, wie man das halt so macht.
Und was hättest du dann gemacht? Bist du zu einem Ergebnis gekommen?
Naja, dann denkt man, also ich zumindest, wenn ich dann darüber nachdenke, wie das wohl wäre, wenn man so eine Art Nachricht bekommt, dann in der Regel denkt man ja darüber nach, lebe ich mein Leben gerade so, dass ich dann irgendwie im Reinen mit mir sein könnte. Und das habe ich dann überprüft und entschieden, ja.
Okay, also müsste man gar nichts verändern, auch wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Krebs in der Endphase rausgekommen wäre.
Da reden wir bestimmt ja nochmal drüber, aber ich habe mich mit Krebs in der Endphase familiärbedingt schon sehr intensiv auseinandergesetzt und deswegen, glaube ich, kann ich tatsächlich sagen, ja. Also natürlich würde man irgendwas immer anders machen und darüber theoretisch nachzudenken, ist ja was vollständig anderes, als es dann praktisch zu erleben. Das ist mir schon klar, aber ich denke schon, dass ich das probiere, regelmäßig zu überprüfen und darüber nachzudenken. Lebe ich mein Leben auf einen Punkt hin oder lebe ich mein Leben so, dass es in sich selbst genommen und für diesen Moment genommen, okay und irgendwo richtig für mich ist, ja.
Sehr gut, jetzt sind wir schon mitten im Thema Sinn des Lebens und was man macht, damit das Leben ein gelingendes Leben ist. Mhm. Aber jetzt stell ich dich auch noch mal vor, wie ich es versprochen habe. Also Luisa Neubauer, für alle, die es nicht wissen, ist Klimaaktivistin und Autorin. Sie ist wahrscheinlich das bekannteste Gesicht von Fridays for Future. Und ihr aktuellstes Buch heißt »Was wäre, wenn wir mutig sind?« Und sie ist 29 Jahre alt und damit, wie ich nachgerechnet habe, die jüngste Gästin, die wir in diesem Podcast bisher hatten.
Hi.
Interessanterweise aber denken auch Leute mit 29 ab und zu an ihren Tod. Das habe ich nämlich mich gefragt, als ich so die erste Frage wieder vorbereitet habe. Dachte, ja, vielleicht sagt sie auch eigentlich, keine Ahnung, kann mich nicht erinnern, denke ich nie dran.
Ich weiß nicht, sind nicht gerade, also einerseits glaube ich die Tatsache, dass ich hier so jung bin, sagt dann mehr über den Podcast als über mich. Vielleicht ist das auch eine Ermunterung oder Ermutigung, die Gästeauswahl zukünftig weiter in die Richtung zu denken. Aber sind nicht gerade junge Menschen also relativ beschäftigt auch mit dem eigenen Tod? Ich habe schon das Gefühl, dass es ein Phänomen ist unter vielen jungen Leuten, dass gerade vielleicht auch, weil das Leben so wahnsinnig intensiv ist, man auch diese Facetten schon viel auch emotional mitdenkt.
Ja, das ist eine gute These. Ich hatte letztens von einer Kollegin von mir, die These von der anderen Seite gehört, dass sie gesagt hat, dass es im Moment auch so eine Art, nicht richtigen Hype, aber so eine Art Bewegung gibt von älteren Leuten, die sich zu Hospizhelfern und sowas ausbilden lassen und so ältere Leute, die aus dem Ruhestand gehen und denken so, was mache ich jetzt in meinem Leben? Ja, komm, so, das hätte auch was damit zu tun, dass die Gesellschaft so alt wird und alle dann irgendwie später mindestens mit ihrem Ruhestand an den Tod denken müssen. Aber das stimmt vielleicht gar nicht.
Naja, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen und aus einer jungen Perspektive heraus ist das alles jetzt gemutmaßt, aber gerade weil sich, also ich hoffe, man missversteht mich jetzt nicht, aber ich glaube, gerade wenn man jung ist und das Leben sich so vor einem noch irgendwie erstreckt, kann man vielleicht mit einer anderen Leichtigkeit über auch den Tod nachdenken, weil es sich so angenehm hypothetisch anfühlt. Und das heißt, da gibt es vielleicht noch einen anderen Reiz, sich auch mit diesen Themen emotional oder intellektuell oder aus der Laune heraus zu beschäftigen. Während ich auch das bei Älteren durchaus erlebe, dass irgendwie die Frage von Tod und Leben sehr präsent sind, aber das im Zweifel mit einer anderen Schwere und mit einer anderen Ernsthaftigkeit, einfach weil es sich näher anfühlt.
Ja, hört sich für mich valide an, ja. Aber jetzt haben wir schon so viel über Jugend geredet und ich wollte dich auch noch fragen, fühlst du dich eigentlich überhaupt noch jung?
Ach so, ja. Ich glaube, wahrscheinlich geht es vielen Menschen so, dass man sich sehr jung und sehr alt gleichzeitig fühlt, oder? Also ich bin
41 jetzt geworden und ich fühle mich jetzt eigentlich nicht mehr jung. Ich fühle mich wirklich nicht mehr jung.
Ja?
Ja.
Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes?
Ich weiß es auch nicht, ich habe schon drüber nachgedacht, aber so manchmal, wenn ich denke, so, ja, ich würde mich noch gerne jung fühlen, also dann sage ich mir, nee, ich bin jetzt 41, ist jetzt auch peinlich, sich noch jung zu fühlen.
Ach so. Ja, das ist natürlich ein schmaler Grat, aber ich glaube, sich Jugendlichkeit zu bewahren, was heißt überhaupt jung sein? Aber wenn es heißt, sich so das Hemmungslose offen zu halten, sich eine Naivität zu bewahren, die das Leben bereichern kann und die einen neugierig und offen macht für das, was noch da ist, wenn man sich ermahnt, sich nicht ununterbrochen zu denken, das haben wir doch schon mal und das war doch schon und das kenne ich doch schon. Wenn das alles Jungsein heißt, dann glaube ich, ist es schön, das durchs Leben ziehen zu lassen und sich davon nicht so abschrecken zu lassen, dass das vielleicht irgendwas speziell für die 20er oder was auch immer sein soll. Ich glaube in dieser, oder mein Leben, weil mein Leben sehr voll und sehr intensiv und sehr auf einmal ist, erlebe ich, dass sich die Zeit für mich länger anfühlt. Also ich fühle mich dann manchmal in meinem Aktivismus alt, weil ich denke, oh, es waren jetzt eigentlich nur 7 Jahre Klimaaktivismus und sie haben aber ein solches Volumen, ein emotionales, aber auch ein politisches, ein soziales Volumen, was man auf viel, viel mehr Jahre verteilen könnte. Und das heißt für mich, ja, doppelt sich so dieses Jungsein und sich jung fühlen mit einem, einer gewissen, ich finde auch sehr schönen Erfahrung von, oh, ich werde älter, das ist auch toll.
Ja, das war auch so ein bisschen der Hintergrund der Frage, dass ich dachte, du hast schon so viele Dinge gemacht, ja, also es sind schon so viele Dinge passiert, seitdem man dich so als öffentliche Person verfolgt. Du hast ja auch noch Dinge davor schon gemacht, aber dass ich dann auch fast ein bisschen überrascht war, ja, die ist ja auch weiß 29, also erst in Anführungsstrichen, aber du hast ja jetzt schon so ein bisschen ausgeführt, dass es tatsächlich auch dazu führt, dass du dich in einer gewissen Weise manchmal alt fühlst.
Ja, und auch das kann ja was Schönes sein. Also ich freue mich zum Beispiel total, älter zu werden. Ich finde, das ist auch vielleicht ein jugendliches Privileg, dass ich denke, oh Mensch, das wäre ja eine spannende Erfahrung, nochmal zu gucken, wie es ist, wenn man ein bisschen älter ist. Ist, glaube ich, auch, das, so darüber nachzudenken, ist, glaube ich, auch ein Privileg von Leuten, die wie ich tendenziell jünger aussehen, als sie alt sind. Also ich werde sehr selten für 29 gehalten, was auch nicht immer von Vorteil ist. Manchmal ist es auch sehr nervig, dass ich, aber kann man sich nicht aussuchen. Und ich finde aber die Idee, sich selbst zu erleben in anderen Altersstufen, erstmal was Schönes, wie bereichernd.
Ja, also das habe ich aber auch noch, dass ich manchmal denke, so, ja, so als, wie ist es so als 50-Jähriger, es macht bestimmt auch Spaß, weil ich auch wirklich nette und fröhliche und auch noch gut aussehende 50-Jährige kenne. Ich denke so, ja, wenn ich so ein 50-Jähriger bin, dann macht es Spaß.
Ja, also da fällt mir viel ein. Und ich habe natürlich in meinem Leben sehr präsent, ist meine Großmutter, die ist 92. Das heißt, sie sagt, so alt zu werden ist nichts für Feiglinge. Das ist ein Abenteuer. Aber auch selbst das, da sehe ich einen gewissen Charme, dann auf ein Leben blicken zu können. Sie guckt auf ihre Urenkel, sie blickt auf eine Wahnsinnszeitspanne zurück von Welt, die sie erlebt hat, die sie verfolgt hat, die sie mit auch gestaltet hat. Sie ist auch engagiert und aktivistisch am Start. Das heißt, auch da blicke ich hin und denke, wow, vielleicht habe ich ein Glück und darf auch alt werden.
Und wenn man Kinder hat, also ich habe 3 Kinder, dann denkt man sich auch manchmal noch, es ist auch schön, wenn man wieder älter ist und die Kinder sind auch schon erwachsen und dann machen die ihre eigenen Sachen. Man muss sich nicht um die kümmern, die sind aber auch noch da und so, und man hat aber wieder auch ein bisschen mehr Freiheiten. Also das kommt dann auch noch dahin zu. Ich hatte auch gedacht, dass ist ja auch, du nicht nur so viele Sachen schon gemacht hast, sondern auch so viel mit, ich sag jetzt mal, Output beschäftigt bist. Also sozusagen Menschen etwas mitgibst, sei es nur Worte, Reden, Bücher und so weiter. Und das auch schon, ich sag's jetzt nochmal, immer noch mit nur 29. Mhm. Und ich frage, woher kommt eigentlich diese ganze Energie, das, oder auch das ganze Wissen, der ganze Stoff, um das alles überhaupt so aus dir heraus zu holen?
Ich probiere aufzupassen, wenn man mir was sagt. Naja, ich glaube, ich habe ein riesengroßes, und das ist wirklich auch ein Glück. Das ist nicht, das habe ich nicht, da habe ich wenig für getan. Ich habe das große Glück, dass ich mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig interessiere für die Sachen, die ich tagtäglich mache. Und ich bin begeistert, ich studiere Geografie und ich liebe die Geografie als sagen, akademische Disziplin. Ich halte sie für hochgradig relevant in diesem Jahrhundert. Das überlappt sich wahnsinnig viel mit der aktivistischen Arbeit, die ich mache. Die wiederum ist auch entscheidend für meine literarische, für meine rhetorische Arbeit, die ich mache. Und ich bewundere Menschen, die, oder ich habe einen riesen Respekt vor Menschen, die sich oftmals nicht aussuchen können, eine Sache zu arbeiten oder ihr Leben mit Dingen zu verbringen, die sie auch wirklich interessieren und wirklich bewegen und die sie bedeutsam finden. Und dass ich das machen kann, ist wirklich toll. Und deswegen ist das nicht für mich, es ist kein Wunderwerk, dass ich viele Bücher schreiben kann und viele Texte schreiben kann und dass mir Sachen einfallen, die ich sagen kann. Und abgesehen davon bin ich ja Gott sei Dank umgeben von Leuten, die kluge Gedanken haben auch. Und das heißt, mit denen kann ich zusammensitzen und dann denken wir nach und probieren auf, keine Ahnung, interessante Gedanken zu kommen.
Nee, aber du hast auch eine philosophische Seite. Das weißt du wahrscheinlich selbst, aber ich lese mal eine Passage aus deinem Buch vor, die sehr gut zu dem Thema Sinn des Lebens passt, okay. die wir ja als ein Thema dieses Podcasts haben. Und zwar ist das, geht es los, jede Krise ist auch eine Krise der Erzählung, schreibt Rebecca Solnit. Wenn sich die Geschichte über den Sinn unseres Seins nicht verändert, dann werden wir sie immer weiter in die Zukunft verlängern, ungeachtet dessen, dass wir schon heute katastrophal scheitern, wie der ökologische Kollaps jeden Tag sichtbar macht. Und so lange werden sich Menschen weiterhin um fossile Lagerfeuer versammeln, so melancholisch es auch sein mag. Und so heißt Mut in der Klimakrise, sagen, was ist und sagen, was sein könnte. Also ich bin an der Passage mit die Geschichte über den Sinn unseres Seins hängen geblieben, weil hat mich an Heidegger erinnert, weil so fängt sein Kurs, das Buch seine Zeit an, wo es jetzt um den Sinn des Seins natürlich geht. Aber was ist denn die Geschichte über den Sinn unseres Seins?
Ich glaube, es gibt ja nicht die Geschichte, aber eine Geschichte hat ganz viel mit einem Fortschrittsverständnis zu tun, das da sagt, hart arbeiten und weitermachen und anpacken und dann wird es den Kindern besser gehen. Und dann können wir alle ein gutes Leben leben und für Fortschritt auch auf der Welt sorgen. Und was nicht miterzählt wird, ist, dass das eben ökologisch gerade total scheitert, diese Erzählung. Und dass es den Kindern eben nicht besser geht, sondern tendenziell mit Blick auf das Klima, auf die Zukunft gesehen, schlechter. Und dahinter gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Geschichten. Also es gibt auch eine Geschichte, ne, eine sehr, könnte ich sagen, von den Kirchen und Religion getragene Geschichte über Zusammenhalt und Zugehörigkeit, ne, was eine, finde ich, oftmals anwendbarere Geschichte ist. Es gibt eine durch den amerikanischen sogenannten Traum befeuerte Idee von der eigenen Schaffenskraft und der eigenen Entwicklung und den ganz privaten und persönlichen Errungenschaften, die sich sehr um das Ich drehen, was manchmal hilfreich und manchmal total toxisch sein kann. Das wären zum Beispiel ein paar Geschichten des Seins.
Und die sich sozusagen, die immer scheitern, wäre so zum Beispiel diese amerikanische Traumgeschichte, wäre das, was du dann meinst? Oder die Geschichte mit dem Fortschritt, die du erwähnt hast?
Naja, die, also nicht nur warum sind wir, sondern warum machen wir, was wir machen. Das ist aktuell, würde ich sagen, eine Geschichte, die in der Krise ist. Weil wir ganz offensichtlich merken, die Antreiber, die uns einen Rahmen gegeben haben, einen ideologischen oder einen politischen oder einen spirituellen Rahmen für warum sind wir, was wir sind und warum machen wir, was wir machen, was ja im besten Falle irgendwo zusammenhängen sollte. Das alles geht ja nicht mehr auf. Und dann die Konsequenz ist, dass wir verrückt werden oder den Verstand verlieren oder anfangen, uns gegeneinander zu wenden oder uns einigeln und denken, okay, dann halte ich mich da jetzt raus und bin da nicht mehr ein Teil davon. Oder dass es in meinen Augen ein Grund, warum Verschwörungstheorien gerade so gut funktionieren, weil sie einen Rahmen geben, weil sie eine These in den Rahmen stellen, so ist es und so, deswegen sind wir und deswegen machen wir und dann ist das gerade ein gutes Angebot und dann geht man sich halt dahin. Und tausend andere kulturelle Auswüchse davon. Und ich würde, das ist auch ein großer Anspruch von meinem Buch, ich kann nicht, also solche Geschichten, Designs entwickeln sich ja. Im besten Falle schreibt man sie nicht nieder, in einem Guss und dann hat man was. Sondern das ist eine gemeinschaftliche, eine kollektive, auch eine kulturelle Entwicklung, die da vor uns liegt und eine Herausforderung. Aber ich glaube, und das ist mein Buch, es wäre hilfreich, würden wir uns dieser Aufgabe zuwenden. Weil, ja, ohne Geschichten sieht es nicht gut aus auf der Welt.
Also du meinst, wir bräuchten quasi als Gesellschaft eine irgendwie erneuerte Geschichte unseres gemeinsamen Seins, also was uns Sinn gibt im Leben oder auf was wir zuarbeiten können.
Ich glaube, ja. Und ich glaube nicht, dass es eine Geschichte ist. Dafür sind wir, und das ist was Gutes, weil wir als pluralistische Gesellschaft nicht mehr nach einem Rhythmus funktionieren, was auch eine Herausforderung für sich ist. Aber das heißt, ja, viele Geschichten, die Logik und Sinn geben, die greifen in gewisser Weise, was wir gerade erleben in der Welt. Das ist ja so paradox. Wir haben mehr Lösungen denn je, Krisen zu verhindern. Und trotzdem haben wir unglaublich viele Krisen, die teilweise mittel- und teilweise katastrophal schwer zu bewältigen sind. Ein halbes Jahrhundert hat man sich erzählt, die jungen Leute sollen es zwar besser haben. Auf allen Ebenen, auf allen Tonlagen. Und jetzt stehen wir da, stellen fest, den sogenannten jungen Leuten verbaut man gerade die eigene Zukunft. Und wenn sie es dann mal punktuell an irgendeinem Ort besser haben, sprechen wir von Arbeitszeitreduktion und leider besser haben könnten, beschwert man sich und sagt, jetzt sind die auf einmal alle faul geworden. Da geht ja was nicht auf. Man hat sich lange, der fossile Kapitalismus und die Globalisierung hat sich lange gerechtfertigt durch das Konzept, dass es dann irgendwie in einem Triple-Down-Prinzip allen besser gehen soll. Naja, herzlichen Glückwunsch, das hat nicht so richtig gut funktioniert. An einigen Stellen natürlich ganz wunderbar, medizinischer Fortschritt und so weiter und so fort. An anderen Stellen katastrophal überhaupt gar nicht, sondern die Ausbeutung geht ununterbrochen weiter. Jetzt ist es eben kein klassischer Kolonialismus mehr, weil wir sehen kolonialistische Tendenzen in ganz anderen Formen, wie ausgeraubt und ausgebeutet wird. Das kann es doch nicht sein. Was kann man dem entgegenstellen? Und ohne da jetzt zu ausschweifen zu werden, aber ich befürchte oder was ich beobachte, ist, dass wir als kritisch Reflektierte in der Gesellschaft relativ gut darin geworden sind, zu beschreiben, was wir nicht wollen und was wir ablehnen und wo wir sagen, nee, nicht in meinem Namen. Aber ich glaube noch nicht gut genug darin sind, zu beschreiben, was wir denn wollen. Im Konkreten manchmal, aber auch im Größeren gedacht.
Aber vielleicht, weil wir auch so, zumindest als Deutsche, aber nicht nur als Deutsche, auch so eine schlechte Erfahrung gemacht haben damit, wenn so große Geschichten des Seins uns vorgegeben werden, weil ich dachte da jetzt, was ich denke mal so, es gibt ja, du hast ja selbst gesagt, es gibt viele verschiedene, wenn man jetzt an die Nazi-Zeit denkt, so Sein für das Volk, Leben, muss dein Leben opfern für das Volk, oder man kann sich ja so viele verschiedene Varianten vorstellen, wie das auch missbraucht werden kann. Man
kann auf jeden Fall.
Jetzt nach Russland gucken, da die Leute kriegen auch irgendeine Geschichte erzählt oder wo auch immer hin, ja.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Jede Geschichte kann missbraucht werden. Das spricht in meinen Augen aber weniger gegen große Geschichten, sondern für das eigene Nach- und Mitdenken und für die offensichtliche Feststellung, dass die Existenz einer großen Geschichte ja niemals heißen darf, sich die eigene Freiheit nehmen zu lassen, die Geschichte abzulehnen. Das muss einherkommen. Nur, große Bewegungen, soziale Bewegungen, positiver Wandel, große Errungenschaften, große Fortschritte waren ja nie nur Errungenschaft, Wandel, Fortschritt an sich, sondern in der Regel immer auch eine Erzählung von so könnte eine bessere Welt aussehen. Und deswegen lohnt es sich, damit anzupacken und mitzumachen. Und da liegt eine unglaubliche Macht, eine unglaubliche Kraft. Und gerade jetzt wird diese Macht und Kraft der großen Erzählung relativ einseitig, ich würde sagen missbraucht, von denen, die eben tendenziell mehr Krise wollen, die nur auf sich gucken, die ihre Profite für den Augenblick maximieren wollen und nicht an das Allgemeinwohl denken. Und diejenigen, die an einem Allgemeinwohl interessiert sind, an einer Entwicklung, von der wirklich, an der alle teilhaben können, an Wandel, der Menschen überall mitdenkt, ich glaube, die brauchen ganz dringend Erzählungen der besseren Welt. Und das sage ich ganz bewusst im Plural.
Ja, ja, ich frage mich dann, es benötigt ja auch eine Abstraktionskraft. Also man muss ja überhaupt erst auf die Idee kommen, ja, dass man weiter denkt als, sagen wir mal, wie sorge ich jetzt dafür, dass es mir gut geht in meinem kleinen Rahmen. Also man muss ja sozusagen diese Abstraktionskraft irgendwie gewinnen. Und woher kommt der, oder woher kann der Impuls kommen, das zu tun? Weil also man könnte ja auch sagen, es ist eigentlich viel naheliegender, jetzt das gar nicht zu tun, sondern zu sagen, ich sorge mich dafür, dass es meinem kleinen Umgebung einigermaßen gut geht, und weil ich denke, den Rest habe ich eh nicht in der Hand und da laufe ich gegen die sprichwörtlichen Windmühlen und so weiter.
Ja, das ist jetzt ja wieder weniger eine Frage von der Kraft der Erzählung, sondern mehr eine ganz grundsätzliche Frage, warum lohnt sich Engagement und wer kann sich eigentlich engagieren? Und da können wir feststellen, erstmal natürlich ist es ein Privileg, sich einzusetzen und zu engagieren und sich reinzuhängen und über das Unmittelbare hinauszugucken, keine Frage. Wir leben aber, muss man sagen, global betrachtet in einem recht privilegierten Land, wo Menschen diese Privilegien nicht haben. Das ist ein ganz neues Problem, aber sehr, sehr viele Menschen haben das Privileg und nutzen das ja auch ununterbrochen und setzen sich ja in irgendeiner Form ein. Das ist ja auch eine Geschichte von dieser Gesellschaft, die ich sehr, sehr mag und die ich finde, könnte viel öfter auch benannt und zelebriert werden.
Aber lass mich noch mal kurz, du hast völlig recht, das ist ein anderer Punkt. Es geht nicht sehr um die Kraft der Erzählung, aber trotzdem lass mich noch mal einhaken, weil ich mich schon oft frage, auch in so einer religiösen Gesellschaft konnte man sagen, ja, das ist irgendwie ein religiöses Gebot, du sollst dich einsetzen. Ja? Mhm. Aber das ist ja jetzt hier bei uns eher erodiert, das würden die wenigsten Leute sich irgendwie von angesprochen fühlen, dass du sagst, Gott hat ja gesagt, du sollst dich einsetzen. Ja? Was ist das, warum soll man das tun? Also wenn du jetzt auch mit jemandem sprichst oder auch vielleicht kannst du auch in dich selbst gucken, also warum willst du es eigentlich tun? Also warum soll man sich überhaupt für das Allgemeinwohl einsetzen, wenn man vielleicht, ja, er denkt, es fällt mir schon schwer genug, überhaupt sich für sein eigenes Wohl einzusetzen.
Das ist ja glücklicherweise kein Widerspruch. Also in der Ehrenamtsforschung, mit der ich mich natürlich durch meine aktivistische Arbeit auch beschäftige, stellen wir fest, dass sich ehrenamtlich zu engagieren ganz, ganz viel, also dass einer der großen Antreiber nicht nur ist, ich liebe die Welt und ich liebe die Menschen, sondern es tut mir gut, es geht mir damit besser, mein Leben nehme ich als erfüllter und bedeutungsvoller wahr, wenn ich mich einsetze. Das ist für viele Menschen ein Teil von einem für sich genommen guten Leben, was eine wahnsinnig schöne Symbiose ist. Und abgesehen davon, ich will jetzt hier nicht der Bibel zu nahe treten, aber glücklicherweise leben wir ja schon in einer Zeit, in der es auch eine Ethik gibt, an der sozusagen, oder geteilte Normen und Werte, die uns, deren Teil ist, es lohnt sich mitzudenken für die Menschen um uns herum. Und es macht das Leben in der Gemeinschaft aus. Wir profitieren von Gemeinschaften und der Preis, den man dann dazu gibt, ist zu sagen, okay, man kümmert sich auch um Gemeinschaften. Also das finde ich, ist Gott sei Dank ja jetzt kein wirklich radikaler Gedanke. Ja. Aber ich glaube genau dafür, also ich denke da viel an Günther Anders und die große Frage nach einer Moral dieser Zeit. Also Günther Anders sagt ja, wir haben man hat im Kalten Krieg praktisch zum Beispiel Atombomben erfunden, für die es eigentlich keine Ethik gibt. Also wie soll man das ethisch greifen, was man da geschaffen hat? Und das heißt, man hat diese Maschinen, aber man hat keinen ethischen Rahmen dafür. Und das führt zu einer völligen Paralyse, weil wir das nicht durchdrungen haben. Und ich glaube schon, dass man davon viel übernehmen kann für die heutige Zeit. Wir haben Katastrophen geschaffen, ökologische Katastrophen, aber ja auch zum Beispiel in Völkermorde, die man nicht fassen kann. Und wenn es keine Ethik gibt, wie sollen wir davon eine Moral ableiten und wie sollen wir davon irgendwie eine angemessene sozusagen Handlungspraxis ableiten können? Das heißt, also das, ich glaube, man kann, wenn man mir jetzt zuhört, denken, ach Gott, sind das Wohlfühlfragen, aber ich glaube, das ist schon relativ existenziell für unser Sein, weil wir merken, dass wir eben, dass es, ja, dass wir menschlich leiden unter der Abwesenheit von einer, von einem moralischen Kompass, der diese Zeit, das Vermögen hat, die Geschehnisse dieser Zeit einzuordnen.
Du darfst natürlich in diesem Podcast übrigens der Bibel sehr gerne zu nahe treten.
Okay.
Ist kein Problem. Und deswegen jetzt, würde ich gleich mal nachfragen, wenn es jetzt um dich selbst geht. Also wenn du sagst, also woher kam eigentlich bei dir der Impuls, dich zu engagieren? Hatte das zum Beispiel, ich habe gelesen, du bist auch konfirmiert worden, bist getauft worden.
Mhm.
Du hast ja selbst ja die Bibel ins Spiel gebracht. Hatte das irgendwas auch mit so religiösen Normen zu tun, die dir beigebracht wurden?
Ja, da, sicherlich. Also ich bin in meiner, habe in meiner Kirchengemeinde, in meinem Stadtteil in Hamburg mich nicht nur konfirmieren lassen, sondern ich war auch sehr lange da als Jugendleiterin engagiert und habe kleine Leute, Konfis mit unterrichtet und Jugendfreizeiten gestaltet und Gottesdienste gefeiert und das alles gemacht. Und die Kirchengemeinde hat das wahnsinnig gut geschafft, in ihrer Jugendarbeit nicht das gar nicht zu so einer Praxisstunde Bibel zu machen, sondern vielmehr das zu einer Praxisstunde Leben zu machen und dabei aber zum Beispiel Religion oder Spiritualität als Hilfsmittel bereitzustellen, an dem man sich bedienen kann, die uns helfen können, Sinn zu finden oder eine Praxis zu finden, des gemeinsamen Handelns, des gemeinsamen Loslegens und in die Welt guckens. Und das war sicherlich prägend für mich. Ich muss dazu sagen, ich war auch parallel in einem Fußballverein in Hamburg und habe Fußball gespielt. Und ich glaube auch, dass ich da erlebt habe, dass es auch ganz andere Rahmen geben kann, zum Beispiel einen Fußballclub, in dem man auch gemeinsames Handeln und gemeinsame Fürsorge lernt. Und dann ist es ja ein bisschen eine Geschmacksfrage, was einen berührt, wo man sich auch berühren lassen möchte. Ob das zum Beispiel eine Kirche ist oder ob das ein Fußballclub ist, bei dem man am Sonntag aber da ist und anfeuert und Würstchen brät und mitsingt und die Kühlpacks trägt oder was man da auch immer noch alles macht. Und
wobei die Geschichte jetzt nicht ganz so groß ist, die beim Fußballverein erzählt wird, wie die in der Kirche erzählt wird. Also sozusagen, es geht um die ganze Welt, keine Ahnung, was man da so lernt im Konfirmandunterricht, im sozusagen die Bewahrung der Schöpfung, solche Worte.
Das war jetzt auf die Praxis bezogen, obwohl ich glaube, für viele ist ja auch der Fußball die Welt. Also das ist jetzt ja ein Hot Take. Mhm. Aber aber in der Frage der gemeinsamen Werte und des gemeinsamen Handelns. Und was ich meine ist, davon habe ich natürlich wahnsinnig viel mitgenommen. Ich würde das aber gar nicht als sagen exklusiv religiöse Erfahrung labeln, sondern auch feststellen. Es gibt wahnsinnig viele andere Räume, die das im allerbesten Fall eben auch schaffen können. Und dann blickt man darauf zurück.
Ich glaube, warum ich das meinte, ist ein Unterschied ist, wenn man jetzt, wir hatten vorhin ja das, man muss an die Geschichte des Seins, das ganz Große, oder eben man kümmert sich um seinen eigenen kleinen Bereich. Und man kann ja sehr gut sich um seinen kleinen Bereich Fußballclub kümmern, sozusagen Würstchen braten und gucken, dass es da gut geht, und aber sich jetzt nicht irgendwie für die Menschen in anderen Stadtteilen oder selbst in anderen Weltteilen verantwortlich fühlen. Es geht natürlich in der Kirche auch, aber da ist die Geschichte, die da erzählt wird, würde ihn jetzt mehr dazu auffordern, den Blick nicht nur auf sich selbst zu richten.
Das ist natürlich, ja und nein, ich glaube, es hängt dann mit der Herangehensweise zu tun. Also ganz banal gefragt, festgestellt, aber ich glaube, ich weiß gerade nicht, ob wir in eine unglückliche Richtung rutschen, in diesem Gespräch zwischen der Konkurrenz Fußball und Kirche. Das ist ja wirklich, ich zum Beispiel habe Mädchenfußball gespielt in Hamburg und es gab zu dem Zeitpunkt einfach keine Frauenförderung. Und mich hat es zum Beispiel in meinem Mädchen oder meinem Frausein total radikalisiert, im besten Sinne. Wir waren die Underdogs, wir mussten um alles kämpfen. Und da ging es nie nur um den Grandplatz und den Anpfiff, da ging es immer auch um die Frage, dürfen wir als Frauen eigentlich im Fußball existieren? Und wenn ja, wie werden wir respektiert? Und das geht nur, wenn es an anderen Orten auch stattfindet. Und das heißt, das war für mich auf einer anderen Ebene natürlich Teil von einer viel, viel größeren Geschichte, die mich dann interessiert und bewegt hat. Und ich glaube ja natürlich kann eine Kirchengemeinde wahnsinnig groß und große Räume, große Geschichten anbieten, eine Weltverbundenheit, ein Weltgewissen, wie Mascha Kaleko das ja nennt, anbieten. Das kann aber auch ganz anders laufen und man landet im Klein-Klein und kümmert sich nur um den eigenen Kirchenvorgarten und alles andere ist eigentlich zweitrangig oder drittrangig. Das heißt, da würde ich eher denken, hängt es viel mehr mit dem zusammen, was wir reingeben, wie wir uns einsetzen, wie wir einen Raum nutzen und füllen und weniger sagen, ist das kategorisch festgelegt.
Ja, aber jetzt nochmal auf dich zurückkommt, hatte dieses, sagen wir mal, dieser religiöse Unterricht oder wie auch immer man es nennen möchte, einen Einfluss darauf, dass du dich dann auch auf dieses Thema Klima sozusagen spezialisiert hast, sage ich jetzt mal?
Ja, nein. Also in meinem Konfirmandenunterricht, also das war jetzt keine Zeit, wo irgendwie die Bewahrung der Schöpfung mich irgendwie hätte ökologisch radikalisieren können. Und ich glaube übrigens, dass da Kirchen bisher viele Potenziale auch nicht nutzen, weil Kirchengemeinden, ob evangelisch oder katholisch in Deutschland, machen das ja schon in weiten Teilen vielfach. Aber gerade im Konfirmationsunterricht würde ich sagen, ist ja viel Raum, um sich ernsthaft mit der sogenannten Schöpfung zu beschäftigen und davon irgendwie eine Handlung abzuleiten. Was mich aber dann trotzdem durch die Kirche zum Klima gebracht hat, war eine Jugendaustausch war das mit unserer Partnergemeinde in Tansania, wo ein paar junge Leute von uns hin durften und dort andere junge Jugendleiter und Jugendleiterinnen von der Kirchengemeinde zu treffen. Und das war phänomenal. Das waren einige Wochen, die wir da in so einem kleinen Dorf gelebt haben, im tansianischen Hochland. Und ein großer Teil von dieser Reise war, dass eine Wasserleitung eingeweiht werden sollte, für die wir in unserer Kollekte in Hamburg ganz, ganz lange Geld gesammelt hatten. Und man hatte damals probiert, das irgendwie, ich glaube, auch sehr dekolonial zu denken. Ich glaube, rückblicken muss man natürlich auch an solchen Projekten viel kritisieren. Aber erstmal war die Idee sinnvoll zu sagen, ja, wir sammeln das Geld. Und dann wird aber vor Ort alles gebaut mit der eigenen lokalen Expertise. Und das sollte eingeweiht werden, als wir dann da vor Ort waren. Und wir wanderten also den Berg hoch zu der Quelle wo das Wasser entspringen und dann entspringen sollte. Und dann sollte das halt eben in der Wasserleitung zum Dorf geführt werden. Und als wir dann da oben ankamen, in diese brutalen schönen Szenerie, ganz tolle Natur natürlich, stehen wir da und guckten auf eine Wasserquelle, die da tatsächlich entsprang, aber nach kurzer Zeit im Boden versiegte. Und stellte sich heraus, dass seitdem diese Wasserleitung geplant worden war, also einige Jahre davor, hatte sich dort in dieser Bergregion so schnell das Klima verändert, dass ganz andere Trockenbedingungen herrschten. Und das Wasser konnte oben noch ein paar Felder bewässern, aber es kam nicht mehr genug an unten am Dorf. Und ich fand's, und ich meine, ich war das weiße Mädchen aus Deutschland, ich wusste, ich fahre in ein paar Wochen wieder weg, aber ich fand's betrügerisch. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht mehr ausmalen, wie sich Menschen fühlen mussten, die da gelebt haben. Und ich dachte, das kann nicht angehen. Diese ganze Idee von der globalen Entwicklung, von Gerechtigkeit und Frieden und dem Ende von extremer Armut, was man sich da alles erzählt hat in den 2010er Jahren, diese ganze Idee von, die Mädchen kommen in die Schule, weil die müssen nicht mehr das Wasser tragen und all diese großen Entwicklungserzählungen, die da aufgemacht wurden. Ich habe gedacht, wir verarschen die alle, weil wir unsere Kohlekraftwerke nicht abschalten und unsere Emissionen. Es sind ja wenige Länder auf der Welt, die so viel Emissionen ausgestoßen haben in der Geschichte wie Deutschland. Wir sind unter den Top 5 der Länder. Es sind unsere Emissionen, die über die Jahrhunderte angesammelt in der Atmosphäre das Klima verändern. Und wir erzählen denen irgendwas von irgendwie, die Welt wird besser für alle, wenn wir uns nur ein bisschen anstrengen. Und das hat mich richtig wütend gemacht. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe überlegt, wie wir in Deutschland Kohlekraftwerke abschalten können.
Und mit diesem Aspekt Glaube an Gott, der in der Kirche auch vorkommt, konntest du damals etwas anfangen? Glaubst du vielleicht heute auch noch
an Gott? Ob ich an Gott glaube?
Ja.
ich glaube, ja, ich schätze schon, dass ich an einen Gott glaube. Ich würde sagen erstmal, ich glaube. Mhm. Und dann, ich werde oft befragt. Ich bin auch sehr gerne beim Küchentag und ich werde oft nach meinem Gottesbild und nach meinem Glauben konkret befragt und ich fühle mich, glaube ich, nicht ganz wohl, mich da so festzulegen, weil da würde ich gerne auf den Anfang von unserem Gespräch zurückkommen. Ich bin 29. Ich weiß ja auch dann unterm Strich nichts. Also. Und deswegen würde ich mir einfach, glaube ich, gerne vorbehalten, Glaube ist sowas Persönliches, ich würde mir vorbehalten, mich da nicht festlegen zu müssen, sondern das für mich erspüren und erkunden zu können, wie mein Glaube aussieht und wie er sich, ja, was er in der Zukunft für mich bereithält. Und nur wenn ich auf die letzten, sagen wir, 20 Jahre zurückblicke, dann hat sich mein Verhältnis zu einem Gott und die Verhältnis zu meinem Glauben, das Verhältnis zu meinem Glauben so sehr verändert und ist durch so viele Höhen und Tiefen gegangen und hatte so viele verschiedene Intensitäten über diesen Zeitraum, dass ich mir sicher bin, das wird sich auch weiterentwickeln. Und ich finde, das ist was Schönes.
Aber kannst du mit diesem, sagen wir mal, von der Kirche vermittelten Glauben irgendwas anfangen?
Naja, die Idee, dass da mehr als das, was wir sehen können, offensichtlich, das ist ja Spiritualität für mich. Und ich sehe mich als sehr, ja doch, als sehr spirituellen Menschen. Ich glaube, oder wenn ich an meinen Konfirmandenunterricht, wenn ich daran zurückdenke, dann konnte ich, glaube ich, oft mit diesen sehr männlich konnotierten Gottesbildern nicht so viel anfangen. Und diesen Erzählungen, wo immer irgendwelche Männer irgendwas gemacht haben, da dachte ich, und was war eigentlich mit uns? Das heißt, ich glaube, ich habe lange gebraucht, um mich von dieser Geschlechtlichkeit so ein bisschen zu lösen und eher zu denken, da ist was und das ist vielleicht eine universelle, eine kosmische Kraft oder vielleicht ist es eine Art Erdungsenergie. Und ich finde, völlig ungeachtet davon aber kann man Geschichten aus der Bibel oder Geschichten über einen Gott als tröstend empfinden und heilend empfinden, ohne daraus gleich ein ganzes Weltbild für sich selbst bauen zu müssen.
Betest du manchmal?
Ja, schon, wenn ich ich bete, ich höre mir sehr gerne, ich höre sehr, sehr gerne am Sonntag in Deutschlandfunk einen Gottesdienst an, wie so eine Rentnerin, wie meine Oma, würde ich sagen, wie meine Oma. Manchmal schreibe ich ihr auch danach auf WhatsApp, ob sie auch einen Gottesdienst gehört hat. Ja, ich glaube, auch da, was machen Menschen, also in Stresssituationen oder in schwierigen Momenten, ich meditiere auch dann gerne, also ist jetzt gar nicht exklusiv für mich was mit Beten zu tun, manchmal meditiere ich, manchmal singe ich, manchmal rufe ich meine Mutter an oder manchmal bete ich eben.
Du hast ja vorhin ganz am Anfang schon mal gesagt, dass du ja leider Erfahrung hast mit Krebserkrankungen, auch aus dem familiären Kontext. Dein Vater ist ja als du 19 warst, ist er gestorben an Lungenkrebs. Mhm. Darüber schreibst du ja auch in deinem anderen Buch, also du hast mehrere Bücher bei dem anderen, was ich hier liegen habe, gegen die Ohnmacht, relativ ausführlich. Ist das so vielleicht eine Art und Weise, wie du manchmal noch mit ihm in Verbindung sein könntest, im Gebet oder sowas?
Ui, nee, auf gar keinen Fall. Also der Mann war wirklich sehr, sehr viel, aber jetzt nicht ein großer Gläubiger. Das würde sich nach einem, ja, aber er musste ja sie auch irgendwie dann empfangen. Also das wäre, glaube ich, ein merkwürdiger Kanal. Ich habe, als ich viel jünger war, ist eine andere oder eine Person, die mir sehr wichtig war im Leben, auch gestorben. Die war sehr christlich. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich dachte auch, wenn ich so in eine Kirche reingehe, dann bete ich eine Runde und fühle mich dann ihr näher. Weil beim Vater ist das was völlig anderes. Da würde ich eher, weiß ich nicht, grölend auf einem Konzert mein Bier trinken und an ihn denken und mich nah fühlen. Aber das, da glaube ich, komme ich damit. Ich glaube, er würde eher dann lachen und denken, Luisa, was ist los?
Aber also, es wäre lustig, aber du schreibst in dem Buch ja, dass er mal mit einem Pfarrer verwechselt wurde.
Ja, er hatte eine krasse Ausstrahlung. Der wurde sehr oft mit Autoritätspersonen verwechselt, ja.
Ach so, wegen Autorität. Ich hätte jetzt eher gedacht, das kommt unterschiedliche Pfarrerbilder, die man hat. Ich dachte, weil du schreibst ja auch, er hat gerne Musik gemacht und geraucht, ja. So dachte ich eher an so musikmachende, rauchende Pfarrer.
Ach so.
Und du meinst aber wegen Autorität.
Weil er, ja, wahrscheinlich eher so, genau.
Aber wenn du sagst, okay, Gebet ist jetzt keine Art und Weise, noch mit ihm in Kontakt zu treten, aber fühlst du dich ihm noch nahe?
Klar, ich meine, das ist mein Vater. Wir waren uns wahnsinnig nah, bevor er gestorben ist. Und es war eine sehr, ich glaube, das kennen ja tragischerweise viel zu viele Menschen, aber dieses, also dass man einen Tod kommen sieht und man ist sozusagen alt genug, um das wahrzunehmen und zu verstehen und jung genug, um das unglaublich ungerecht und überwältigend zu finden und nicht nur einen Tod zu betrauern, sondern auch all die Jahre, die man nicht mehr gemeinsam hat, das ist eine sehr intensive Erfahrung. Und wenn es eine Sache gibt, bei der ich da dankbar bin, ist, dass es mir aber die Möglichkeiten gegeben hat, mich sehr ernsthaft und vorausschauend damit zu beschäftigen und zu beschäftigen müssen, wie ich das machen möchte, wie ich diese Verbindung nähern möchte und wie ich das sagen, ja, weiterhin ein Vater habe, der zwar eben nicht mehr lebt, aber er ist ja da, also alleine in den Gedanken und in den Gefühlen von allen Menschen, deren Leben er berührt hat, die wir ja ihn weiter durch die Welt tragen.
Weil es ist jetzt 10 Jahre dann her, wenn du jetzt 29 bist, du warst damals 19. Es ist ja auch so, dass mit der Zeit einfach auch die Erinnerung verblasst, ob man es möchte oder nicht. Ja, also weil es einfach schon so lange her ist. Mhm. Ich denke jetzt schon an meine Großmutter, die ich auch sehr gerne mochte, die ein bisschen länger schon tot ist. Natürlich kann ich sie mir noch vorstellen, aber manche Dinge, die sind einfach jetzt weg und dann kann ich mir ein Foto nehmen und so und dann ist es jetzt auch nicht ganz so eng gewesen wie ein Vater. Aber geht es dir so, dass du, dass das Bild auch schon so verwischt?
Ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, vor der ich am allermeisten Angst hatte oder habe. Und wahrscheinlich geht das auch sehr vielen Menschen so. Dass das Vermissen das eine ist, aber auch die Sorge, dass man irgendwann nicht mehr konkret genug vermissen kann. Und eine Maßnahme, die ich und aber auch meine Familie dagegen ergreifen, ist, ihn sozusagen in unserem Leben zu halten. Deswegen, es war ein Grund, dass ich über ihn geschrieben habe, auch so öffentlich in dem Buch war, weil ich festgestellt habe, ich verbringe so viel Zeit öffentlich und so viele Gespräche führe ich öffentlich. Und wenn ich in all diesen Gesprächen meinen Vater nicht stattfinden lassen kann, dann kann er auch einfach sehr, sehr viel in meinem Leben nicht stattfinden. Und das wollte ich nicht. Und ich wollte, dass er dabei sein kann. Er hat mich nicht erlebt als Luisa Neubauer. Also er hat nicht meine öffentliche Phase in meinem Leben erlebt, aber ich kann ihn trotzdem mitnehmen. Und das heißt, ja, ich glaube, gegen das Vergessen oder auch das Verdrängen kann man nicht so viel machen, aber ich glaube schon, zumindest für mich, dass es Möglichkeiten gibt, Dinge am Leben zu halten und ja, das sozusagen doch irgendwie gemeinsam ein bisschen älter zu werden.
Aber ist das Grab oder sowas für dich ein besonderer Ort oder ist das eher was, wo du jetzt nicht hingehen würdest?
Doch, voll, ja. Klar. Also ich handeln Leute ja unterschiedlich, aber für mich ist das schön, einen manifesten Ort zu haben. Aber Gott sei Dank, ich habe ganz viele manifeste Orte, bei denen ich weiß, das ist ein Ort, den ich mit meinem Vater in Verbindung bringe, wo seine Seele auch ein bisschen vielleicht irgendwo ab und zu vorbeiguckt. Und das Grab ist natürlich ein Ort davon, ja.
Und du hast in dem Buch schreibst du ja auch, dass du an deine Freundin geschrieben hast, nachdem er gestorben ist. Mein Vater ist gestorben, wir haben das Fenster aufgemacht, damit die Seele rausfliegen kann. Und dann beschreibst du es, dass du es aber geschrieben hast für sie, damit sie wissen, ihr habt was gemacht. Mhm. So, weil es ja sonst auch so ein Moment ist, wo man eigentlich nichts machen kann. Ja, wenn jemand gestorben ist, was soll man machen? Er ist jetzt einfach gestorben. Ja. Also diese, das fand ich eigentlich sehr eindrücklich, so, dieser Versuch mit der Ohnmacht umzugehen, indem man doch irgendwas macht.
Ja, voll. Also ich glaube, das ist ja paradox, also so wahnsinnig viele Menschen, auch sehr, sehr viele junge Menschen in Deutschland verlieren ja ihre Eltern, also ich habe es auch in einem Buch beschrieben, es gab so einen Moment, da musste ich so einen Halbwaisenwisch ausfüllen, weil man dann so eine Halbwaisenrente irgendwie bekommt. Und da stand ich in der Uni und hatte dieses Dokument, so die Bürokratie des Todes, ne, da hatte ich dieses Dokument da in der Hand und musste da zu irgendeinem Amt gehen, um irgendeinen Stempel zu bekommen. Und die Schlange war endlos. Das waren alles junge Studenten, die einen Elternteil verloren hatten. Und ich habe mich umgeguckt und dachte, das ist nicht euer Ernst. Es gibt so viele davon und niemand spricht drüber. Und die Verklemmtheit in dieser Gesellschaft mit Trauer und Tod, wow, die ist mir nochmal ganz anders aufgefallen. Und ich fand es eine Zumutung. Ich hatte das Gefühl, ich kann gar nicht nur für mich trauern, ich muss für alle anderen das irgendwie auch mittrauern, weil die Unfähigkeit, aber auch das Ungelernte, damit irgendwie umzugehen, das Ungelenke, war so omnipräsent. Und dabei, und das hat natürlich mir auch ein bisschen geholfen, ich wusste, ihr alle meint das im Kern gut, aber es war anstrengend, ewig noch sozial mit abwägen zu müssen, wie kann ich meine eigene Trauer so verpacken, dass sie irgendwie sozial zu ertragen ist.
Ein anderer Mensch, der sehr wichtig in deinem Leben ist, über den du ja auch immer schreibst, ist deine Großmutter, mhm. die ja zum Glück lebt, aber die ja schon sehr alt ist, über 90. Hast du mit ihr schon mal über den Tod gesprochen?
Ich glaube, jeder Mensch, der eine über 90-jährige Person kennt, weiß, dass der Tod irgendwann ein sehr omnipräsentes Thema wird. Und das heißt, es hat natürlich alles schon gegeben an Gesprächen. Und die Frage, von welcher Musik bei einem Trauergottesdienst gespielt wird, ist auch beantwortet. Da sind wir, da gibt es viel zu besprechen und viel vorauszuplanen. Und wir wissen, welches Grab es wird. Und meine Großmutter ist da Gott sei Dank. Und ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig mutig und wahnsinnig schön, aber auch umsichtig, dass sie das im Blick hat. Und das eben da nicht sozusagen einseitig allen anderen überlässt, die dann in der Trauer auch noch all diese Logistik mitdenken müssen.
Ja, das ist ja so ein bisschen, du hast ja gesagt, diese Verdrängung oder zumindest der verklemmte Umgang mit dem Tod in der Gesellschaft ist irgendwie ein Problem. Aber gleichzeitig finde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, wenn ich mit meinen Eltern, die zum Glück nichts noch hoffen, oder sagen wir nicht zum Glück, sondern hoffentlich noch lange leben, aber meine Mutter wird immerhin 80 jetzt, da reden wir auch manchmal darüber, einfach. Was machen Sie in Zukunft? Ziehen Sie doch noch in unsere Nähe, damit wir uns, wenn Sie nicht mehr fit sind, also mit Sie kümmern können.
Klassisch.
Es ist aber schon irgendwie, einerseits klar, man will das tun, andererseits schräg selbst ich, obwohl ich mich ja so viel mit diesem Thema beschäftige, davor zurück. Und dann denke ich so, ja, was ist der Vorteil? Klar, man plant, dass man irgendwie vorbereitet ist, aber gleichzeitig macht es einen ja dann irgendwie traurig und es ruft Sachen hervor, die ja, die einen traurig machen. Und man will ja eigentlich nicht sich selbst traurig machen.
Warum nicht?
Und ich bin lieber glücklich als traurig.
Kann man glücklich sein, ohne auch ab und zu traurig zu sein? Ist es dann richtiges Glücklichsein?
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem will man ja, glaube ich, wenn man sich, also es ist ja was anderes, also sozusagen die philosophische Erkenntnis, dass man auch traurig sein braucht, um glücklich zu sein, als sich selbst traurig zu machen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn man jemanden wirklich lieben möchte in der Welt, wie ich jetzt meinen eigenen Vater geliebt habe oder so, dann geht das nicht, ohne dass es auch einen Schmerz gibt, dass es in der Endlichkeit unserer Existenz einfach vorgegeben. Und Trauer ist natürlich ist auch nicht meine allerliebste Lieblingsemotion. Aber was dann eigentlich Trauer heißt oder traurig sein im eigenen Leben, und wie das stattfindet und wie man damit umgeht, das ist schon auch etwas in meinen Augen von einer Praxis. Und ich habe ganz lange gebraucht, um zum Beispiel festzustellen, dass ich trauern kann um meinen Vater, ohne dass ich traurig sein muss. Dass ich ihn gedenken und an ihn denken kann, ohne dass das zwangsläufig mit ganz vielen schlechten Emotionen und Verzweiflung verbunden ist, sondern dass ich auch Raum für Erinnerung und auch für Trauer und Vermissen machen, sozusagen bauen kann, dort, wo ich einen schönen Moment habe. Und das ist aber, also das ist Üben und das ist Schmerz zu lassen. Und ich glaube, ich weiß nicht, also aus meiner, also das ist aber nur offensichtlich ja nur meine ganz persönliche und private Erfahrung, aber aus meiner Trauer herausgeschlossen, denke ich, bin ich sehr, sehr dankbar darüber, dass ich die Chance hatte, schon zu trauern, als mein Vater noch da war und mit ihm darüber zu reden, wie das wohl sein wird.
Hat er sich denn gefürchtet davor?
Nee, meine Eltern haben beide in der Altenpflege gearbeitet. Die hatten so ein kleines, sehr, sehr kleines Altenpflegeheim zusammen. Und das heißt, wir hatten da ein bisschen Glück, weil der Tod war sehr präsent ohnehin für uns in der Familie, einfach weil in einem Altenheim ist das schon auch Teil vom Programm. Und es war ein sehr behüteter und schöner Ort. Und mein Vater hat sich das wirklich vorgenommen, dass dort, das klingt so blöd, aber dass der Tod dort ein bisschen entdämonisiert wird und als Teil vom Leben einfach behandelt wird und auch Wärme erfahren kann und Zuwendung erfahren kann und warme Farben erfahren kann. Und das heißt, ich glaube, von uns allen, die an diesem Prozess beteiligt waren, war er vermutlich der Mutigste und derjenige, der am furchtlosesten auf den Tod geguckt hat.
Aber er hat ja, wie du vorhin so angedeutet hast, war jetzt nicht gläubig oder so. Insofern hat ihm das jetzt nicht dabei geholfen.
Ja, Das müsste man jetzt ihn fragen, aber ich glaube, da waren viele andere Sachen, die wichtiger waren. Ja.
Um sozusagen jetzt nochmal so eine schöne Kurve zu nehmen, es gibt ja sozusagen viele Leute, oder mit denen ich gesprochen habe auch schon, auch in diesem Podcast, haben gesagt, ja, das, was ihnen am meisten Sinn gibt im Leben, sind tatsächlich ihre Kinder.
Ne? Ja, ja.
Sozusagen, weil man da am konkretesten sieht, ich schaffe was weitergeht und kann es auch gut, einigermaßen gut zumindest, dafür sorgen, dass es auch gut weitergeht. Ich kann mich dafür engagieren, ich kann versuchen, meinen Kindern zu erziehen, etc. Mhm. Kannst du mit der Idee was anfangen? Hast du, oder anders konkreter gefragt, wärst du gerne Mutter? Uff.
Also erstmal bin ich ja noch ein Kind. Also ich glaube, ich bin ja ein Kind von einer Mutter. Das heißt, ich glaube, ich bin eher das. Ich habe jetzt gerade an meine Mutter gedacht, ob ihr das wohl so geht. Das, glaube ich, wäre meine erste Assoziation damit. Ich glaube, das ist ganz logisch. Also, dass die Ideen nach Verendlichung der eigenen Existenz, dass das einem was gibt. Ich glaube, was ich in meiner Familie oder auch in meinem Umfeld sehr zu schätzen weiß, ist, dass das Mein, in diesem meine Kinder, nicht immer an vorderster Front stehen muss, sondern dass vielleicht auch Kinder an sich sein können und dass es das Weitergeben einer neuen Generation sein kann, die und vielleicht auch das Mitdenken von einer Generation, von der man noch gar nicht weiß, dass es sie gibt, aber die es irgendwann mal geben wird, was ja auch im weitesten Sinne mein Aktivismus ist, dass das...
Du hast sozusagen viele Kinder auf Demonstrationen.
Nee, ich meine, wir setzen uns doch ein, einerseits für Menschen heutzutage, die ja überall auf der Welt von der Klimakrise betroffen sind, aber ich setze mich ja ganz praktisch ein für Generationen, die es noch nicht gibt in 100 Jahren, die ich nicht erleben werde, die ich nicht sehen werde, die nie meinen Namen wissen werden oder mich kennenlernen werden und für die ich jeden Tag auf der Straße stehe und mich einsetze und laut werde. Und ich glaube, diese Verbindung zu zukünftigen Generationen und zu zukünftigen Kindern, völlig unabhängig von dieser geeigneten genetischen Linie, das ist schon etwas, von dem ich das, was ich sehr nachvollziehen kann und auch persönlich erlebe.
Gleichzeitig ist ja auch so, dass gerade das Thema Klimakrise, Klimawandel, wie entwickelt sich sozusagen das Klima auf der Welt, vielleicht ja bei einigen Leuten auch den Impuls ausruft, ich will lieber gar keine Kinder haben, weil es wird sich nicht so positiv entwickeln, ist ja absehbar. Kannst du damit was anfangen?
Es ist ja so eine private Frage. Ich würde mir niemals anmaßen, da jemandem reinreden zu wollen. Und da kann natürlich jede Person selbstständig sozusagen eine Entscheidung fällen, offensichtlich. Ich glaube, man kann es auch genau andersrum sehen und sagen, der größte Liebesbeweis für eine Welt in einer Katastrophe ist zu sagen, ich kriege Kinder oder ich kümmere mich um Kinder und darum, dass es weiterhin Kinder gibt und mache das im vollen Bewusstsein darüber, dass wir richtig anpacken müssen und dass wir uns um die Kinder kümmern müssen und dass wir ihnen zeigen und vorleben müssen, wie Wehrhaftigkeit und Achtsamkeit und Nachhaltigkeit und Zugehörigkeit in dieser Welt aussehen kann, die einem all das ganz schön schwer macht.
Das war ein schönes Schlusswort. Danke dir fürs Gespräch, Luisa.
Sehr gerne.
Das war über das Ende Folge 48. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben oder wollen Sie uns einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut